uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik.LE. Analyse und Dokumentation faschistischer, rassistischer und diskriminierender Ereignisse in und um Leipzig.
War das ja heftiger. Also ich glaube, was besonders prägend war, ist, dass eben auf die eine Großkrise gleich die andere gefolgt ist. Und da sind wir wieder eher bei den weltpolitischen Ereignissen. Natürlich, jeder von uns hat Corona gespürt. Die Folgen des Krieges gegen die Ukraine, die spüren die meisten von uns ja eher indirekt, wenn man jetzt nicht gerade Angehörige vor Ort hat, eher im Sinne von Preissteigerungen, Inflationen und Heizkosten. Aber gefühlt war das ja schon die ganze Zeit da und hat uns irgendwie durch das Jahr begleitet und sich eben auch runtergebrochen auf die Bewegungen, die wir hier vor Ort sehen und die Themen, mit denen mobilisiert wird, wo man ja teilweise selber auch so ein bisschen den Überblick verloren hat.
Und damit hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge bei uns noch nicht im Jahr 2023, in welcher wir einen Rückblick auf das eben erst Vergangene werfen und ein Resümee ziehen möchten und auch schon einen Ausblick auf das gerade angebrochene neue Jahr geben wollen, soweit das möglich ist.
Genau, wir werden es auf jeden Fall versuchen.
Ja.
Und wir, das sind wie immer ich, Anna.
Und ich, Eva.
Und auch Pia von Chronik, die das Jahr für uns aus Chronik.LE-Perspektive nochmal zusammengefasst und so ein bisschen analysiert hat. Und genau wie beim letzten Jahresrückblick werdet ihr auch in dieser Folge immer mal wieder an unterschiedlichen Stellen Stimmen von anderen Menschen hören, nämlich von Leuten, die sich in ihrer politischen Arbeit gegen Diskriminierung und für mehr gesellschaftliche Teilhabe einsetzen und die uns davon erzählen, was eben im letzten Jahr bei ihnen so passiert ist. Denn, und das haben wir auch dieses Mal wieder gesehen, als wir so diese Mini-Rückblicke zusammengetragen haben, vieles davon, was die Leute erleben, das geht manchmal in so einem größeren Strudel an Ereignissen, die mehr mediale Aufmerksamkeit erfahren, so ein bisschen unter.
Genau, und deswegen ist es aber ja trotzdem nicht weniger wichtig, diesen Themen und Ereignissen Aufmerksamkeit zu schenken. Und genau an dieser Stelle, also so mehr im Kleinen oder Lokalen zum Beispiel, zeigt sich ja ganz oft, wie sich der politische Diskurs und auch so gesellschaftliche Stimmungen eigentlich verändern. Bevor wir da aber tiefer reingehen, kommt hier erstmal eine kleine Auswahl besonderer Ereignisse aus der Rubrik Aktuelles für das Jahr 2022, die Pia für uns zusammengetragen hat. Also auch an dieser Stelle dieses Mal ein Rückblick auf das letzte Jahr und nicht nur aktuelle Ereignisse des letzten Monats.
Also ich habe nochmal so mir angeguckt, was ich besondere Ereignisse des Jahres 2022 fand. Was mir da echt hängen geblieben ist, ist, dass es im Frühsommer einen echt krassen rassistischen Angriff gab im Elsterartig.
In der Nacht zum 12.06.2022 wird ein schwarzer Mann zwischen 4 und 5 Uhr morgens bei einem Besuch in dem Lokal Elsterartig von der Security brutal zusammengeschlagen. Der Mann hatte zuvor das Getränk einer weißen Veranstaltungsbesucherin versehentlich umgestoßen. Obwohl er sich mehrfach entschuldigt, wird er vom Security-Personal eine Treppe heruntergeprügelt, in einen separaten Raum gezerrt und weitergeschlagen. Seine Verletzungen sind so stark, dass Zeugen einen Krankenwagen rufen, da Mitarbeitende des Clubs sich weigern, dies zu tun. Auch Tage später kann der Betroffene aufgrund der Verletzungen nicht seinem Alltag nachgehen. Über Social Media unterstellt der Veranstaltungsort, dass der Betroffene eine Frau belästigt habe und versucht so das brutale Vorgehen im Nachhinein zu rechtfertigen. Ein Zeuge berichtet, dass zuvor ein weißgelesener Mann, nachdem dieser eine Frau belästigt habe, gewaltlos abgeführt wurde. Ein weiterer Zeuge berichtet, dass er an demselben Abend an der Tür des Elsterartig mit der rassistischen Begründung abgewiesen wurde, dass schon genug Schwarze drin seien.
Das ist mir echt hängen geblieben. Außerdem im August gab es einen antiromaistischen Brandanschlag in Torgau und eben 3 Tage später war der Brandanschlag auf die Geflüchtetenunterkunft in Grünau.
In der Nacht zum 27.08.2022 verüben unbekannte Täterinnen einen Brandanschlag auf ein von Geflüchteten bewohntes Haus im Stadtteil Grünau. Gegen Mitternacht werden mehrere Brandsätze gegen die Fassade des Wohnblocks in der Liliensteinstraße geworfen, in dem 180 Menschen leben. Der Sicherheitsdienst der Gemeinschaftsunterkunft löscht das Feuer. Der Zeitpunkt des Brandanschlags fällt mit dem 30. Jahrestag der rassistischen Pogrome von Rostock-Lichtenhagen 1992 zusammen.
Da habe ich mich gleich mal irgendwie gefühlt 30 Jahre zurückversetzt gefühlt. Also das fand ich schon nochmal 2 heftige Ereignisse. Ich glaube, was auch alle mitbekommen haben, was irgendwie im Jahr 2022 ein großes Ding war, ist der Angriff auf den 14-jährigen Enttaucher gewesen durch zwei rechte junge Erwachsene. Außerdem haben wir mehrere Vergewaltigungen und schon auch mehrere rassistische und queerfeindliche Angriffe. Ebenfalls besonders hängen geblieben ist mir die Mord- und Bombendrohung gegen die Exil-Iranerin Mina Ahadi und natürlich der Femizid im Hotel Adler.
Am Dienstagabend des 8.11.2022 wird eine 31-jährige Frau im Hotel Adler tot aufgefunden. Es wird von einem Feminizid durch einen 42-jährigen Mann ausgegangen, der das Hotelzimmer für sich und die Frau gebucht hatte. Der mutmaßliche Täter konnte bereits festgenommen werden.
Genau, das war eine kleine Auswahl an Ereignissen aus der Chronik eben aus dem letzten Jahr. Hören wir jetzt aber auch nochmal da rein, was uns andere Gruppen noch zu berichten hatten. Zum Beispiel der Verein Bon Courage aus Borna.
Genau, des Weiteren hat uns natürlich auch Afghanistan weiterhin beschäftigt. Also wir haben zu Anfang des Jahres noch zahlreiche Folgeanträge für Afghaninnen gestellt, die hier viele, viele Jahre mit einem sehr unsicheren Aufenthalt gelebt haben, die von Abschiebung bedroht waren. Und das war auf jeden Fall auch nochmal sehr intensiv alles, weil dann auch sehr viele ein Abschiebeverbot zugesprochen bekommen haben, was einerseits zu Freude führte, aber auf der anderen Seite auch dazu geführt hat, dass die Hoffnung auf Familiennachzug da so ein bisschen zerstört wurde, weil die Voraussetzungen dafür so hoch sind, dass das die wenigsten erfüllen.
Hallo, wir sind Martina,
Siri und Heidi
vom Netzwerk für demokratische Kultur aus Wurzen. Das Jahr 2022 war für uns
unglaublich intensiv,
herausfordernd
und voller Begegnungen.
Ein spannendes Jahr.
Genau, auch wenn es weltweit sehr, sehr traurig, tragisch, schrecklich ist, versuchen wir hier im Kleinen das zusammenzuhalten, würde ich sagen, und auch Menschen einen Ort zu geben für Zusammenkommen, für Hoffnung, für Aufgehobensein. Das ist, glaube ich, das, was wir vor Ort leisten können. Ne?
Ja, dass wir immer wieder diesen Begegnungsraum auch schaffen oder überhaupt den Raum öffnen, wo Menschen zusammenkommen können. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und das ist 2022 auch wieder wichtig gewesen, dass es diesen Raum hier gibt, diesen Ort. In Wurzen.
Ja, hallo, ich bin Lou von SAFT e.V. SAFT steht für Solidarische Alternativen für Taucher. Wir engagieren uns als Initiative seit 2019 in Taucher und setzen uns für eine demokratische Kultur, für eine emanzipatorische, vielfältige und offene Stadtgesellschaft ein. Mitte des Jahres kam es dann in Taucher zu einem massiven rechten Übergriff auf einen Jugendlichen. Diesen machten wir parallel zu einer antifaschistischen Gruppe aus Leipzig öffentlich und organisierten daraufhin wenige Tage danach eine Kundgebung auf dem Taucherer Marktplatz, an der ca. 70 Menschen teilnahmen, die gemeinsam gegen rechte Gewalt demonstrierten. Positiv in Erinnerung geblieben ist mir da, dass während der Demonstration die Mutter des Betroffenen auf uns zukam und uns und den Organisatorinnen der Demonstration nochmal gedankt hat für die Unterstützung und dass wir die ganze Sache öffentlich gemacht haben und nicht einfach, wie es viele andere Stimmen verlangten, erstmal die polizeilichen Ermittlungen abgewartet haben.
Auch im Jahr 2022 war es uns als Rassismus tötet Leipzig ein zentrales Anliegen, den Opfern und Betroffenen rechter Gewalt und rechten Terrors in Leipzig und darüber hinaus zuzuhören, ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen und den Todesopfern zu gedenken. So haben wir über das Jahr verteilt verschiedene Gedenkveranstaltungen für sie organisiert, Gedenkplakate verklebt, Flyer verteilt und andere dazu eingeladen, mit uns zusammen an die Opfer zu erinnern. Die letzten Jahre waren hart. Die polizeiliche Repression und Gewalt traf viele Menschen aus unterschiedlichen linken Strömungen. Wir haben uns mit der anhaltenden Repression in Sachsen beschäftigt und zum Jahresende einen Text mit dem Titel »Unversöhnlich bleiben, Neonazis keine Ruhe lassen, Free All Antifas« veröffentlicht.
Mein Name ist Jonas, ich bin vom Aktionsbündnis Krimmer zeigt Kante und wir haben uns im Frühjahr 2022 gegründet, um in Krimmer ein zivilgesellschaftliches Bündnis zu etablieren, welches politische Teilhabe und Diskussion ermöglicht. Denn das ist das, was in Krimma in den letzten Jahren überhaupt nicht stattgefunden hat. Ich möchte mit dem Highlight dieses Jahr anfangen, was für uns als Aktionsbündnis der Höhepunkt in diesem Jahr war. Das war das Straßenfest der Demokratie, was wir am oder für den 21.05. organisiert hatten, als kreative Form des Gegenprotests. Denn wenige Meter entfernt war die AfD oder war eine AfD-Veranstaltung mit Höcke. Und wir haben überlegt, was wir machen können und sind zu dem Schluss gekommen, dass wir zeigen wollen, wie bunt Krimma ist, und haben dann zahlreiche Vereine, Verbände, Parteien, Initiativen, Organisationen mobilisiert, um den Bürgerinnen und Bürgern ein breites Angebot zu bieten, von Blumentöpfen bemalen bis Insektenhotels bauen. Für die ganz Kleinen gab es Riesenseifenblasen, Hüpfburg, wir hatten Live-Musik und eine Lesung, also es war ein super Tag, er hat Spaß gemacht. Wir haben gezeigt, wie bunt Krimma ist und haben die Veranstaltung oder haben die andere Veranstaltung an diesem Tag in Krimma ziemlich blöd aussehen lassen.
Hallo, ich bin Henrike von der Kontaktstelle Wohnen und die Kontaktstelle Wohnen ist ein Verein, der Geflüchtete dabei unterstützt, dezentralen und selbstbestimmten Wohnraum zu finden. Also es gibt zwei negative Zustände, die eigentlich nichts Besonderes für das Jahr 2022 sind, die es aber einfach jedes Jahr aufs Neue wert sind zu benennen, nämlich der Rassismus und der Klassismus, der auf dem Wohnungsmarkt herrscht. Wir bekommen jeden Tag Absagen für Wohnungen, weil die VermieterInnen explizit Geflüchtete und SozialleistungsempfängerInnen nicht als MieterInnen akzeptieren wollen. Und ja, daraus ergibt sich für unsere KlientInnen oft eine Doppeldiskriminierung, die neben vielen anderen Hürden den Zugang zum Wohnungsmarkt einfach massiv erschweren.
Und trotzdem erstmal gut zu hören, dass die Kämpfe nicht eingeschlafen sind und dass weiterhin Dinge auf so vielen unterschiedlichen Ebenen und in so vielen Bereichen passieren.
Wenn wir jetzt mal insgesamt auf das Jahr schauen und was sich auch gegenüber den Vorjahren verändert hat, dann wird natürlich eines sehr deutlich, sowohl Pia von Chronik RE als auch eigentlich alle anderen Gruppen haben betont, dass in den Jahren 2020 oder 2021 auch das Jahr Corona natürlich noch eine ganz andere Bedeutung hatte als jetzt vielleicht. Also im Jahr 2022 hat sich mit dem zunehmenden Wegfall von vielen Maßnahmen sowohl die alltägliche als auch die politische Lebensrealität nochmal ziemlich verändert. So zum Beispiel auch für SAFT, die solidarische Alternative für Taucher.
Im Rückblick auf 2022 kann man eigentlich sagen, die Pandemie steckt uns immer noch in den Knochen. Wir haben es nicht so richtig geschafft, uns wieder einen Rhythmus zu erarbeiten, dass wir uns regelmäßig sehen, diskutieren, eigene Veranstaltungen auf die Beine stellen, aber eben auch an Vernetzungstreffen teilnehmen. Da sind einfach nach wie vor die persönlichen Kapazitäten und Energien einfach erschöpft. Trotzdem haben wir im vergangenen Jahr ein paar Sachen auf die Beine gestellt und konnten auch auf verschiedene Entwicklungen und Ereignisse in Taucher reagieren. Was uns im Verlauf des Jahres immer wieder begegnete, war, dass es in Taucher einfach an Diskussions- und Diskursräumen mangelt. Es kommt eigentlich sehr selten bei verschiedenen, eigentlich kontroversen Themen zu längeren Debatten und Diskussionen, die öffentlich geführt werden, die über einzelne Artikel oder eine Diskussion in Facebook-Kommentaren hinausgeht.
Genau. Ja, also Bon Courage blickt eigentlich auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück, nach den beiden Corona-Jahren, wo es dann vielleicht ein bisschen ruhiger war an der einen oder anderen Stelle, wir nicht so viele Projekte durchführen konnten, war dieses Jahr irgendwie, ja, keine Ahnung, wie so eine richtige Blütezeit hat sich das angefühlt. Also es ist auf einmal ganz viel Neues wieder entstanden, viele Projektgruppen, viele Projekte, die wir durchgeführt haben. Also auch viele Menschen aus den migrantischen Communities haben jetzt bei unserem Verein mitgewirkt, haben selbst Sachen organisiert, sich in Projektgruppen getroffen. Also richtig schön, richtig lebhaft alles hier. Richtig krasser Vibe am Ende und sehr viel Empowerment in der Luft.
Hi, wir sind Bubble, ein queeres Kollektiv bestehend aus 10 Personen, das seit 4 Jahren monatliche queere und queer-feministische Barabende und gelegentliche Partys in Leipzig veranstaltet. Wir wollen damit einen Raum schaffen, in dem Queers sie selbst sein können, sich vernetzen und Spaß haben. Alle unsere Events sind dabei Soli. Das bedeutet, die Einnahmen gehen immer an die Unterstützung von Bleiberechtskämpfen und queere Struggles. 2022 haben wir uns so langsam aus dem Corona-Tief rausgearbeitet. Vor Corona erschienen uns queere Veranstaltungen und Partys eher rar in Leipzig. Im letzten Jahr ist da wahnsinnig viel passiert. Es gibt ganz viele neue Gruppen, Veranstaltungen und Räume. Und das finden wir ganz, ganz großartig.
und es zeigt auch den Bedarf danach.
Also ich habe mir jetzt nochmal unsere Chronik auch angeguckt für das Jahr 2022 und gerade im Januar haben wir echt noch jede Woche irgendwelche Demos und auch Vorfälle bei irgendwelchen Demos als Ereignis angelegt. Also ich habe mir hier mal rausgeschrieben, zum Beispiel am 26.01. da war nochmal der Versuch vor Köppings Haus eine Demo zu machen, was es ja im Vorjahr auch schon gab. Dann wurden am 31.01. noch Impfzentren beschmiert und dann gab es ja auch Vorfälle, wo Jugendliche in Grimma wurden Jugendliche bedrängt bei einer Corona-LeugnerInnen-Demo. Also da haben wir noch eine ganze Menge solcher Ereignisse dokumentiert. Aber aus Chroniksicht würde ich sagen, dass das Jahr 2022 irgendwie diffuser war als die Vorjahre. Im Gegensatz zu 2020 und 2021 hatten wir nicht diesen sehr klaren Fokus auf die PandemieleugnerInnen, sondern haben uns irgendwie viel mehr mit ganz unterschiedlichen Themen befasst. Also man könnte auch sagen, wir haben eigentlich eine rechte Mischszene beobachtet, die sich aus ganz verschiedenen Fraktionen zusammensetzt.
Das ist natürlich auch eine interessante Entwicklung, ne? Also einerseits entstehen wieder neue Freiräume, neue Projekte und so weiter. Aber wie Pia das hier andeutet, das heißt natürlich nicht, dass die Pandemie jetzt kein Thema mehr wäre, beziehungsweise dass die Personen, die an den PandemieleugnerInnen-Demos mitgewirkt und dort für rechte Inhalte mobilisiert haben, nicht mehr präsent wären.
Ich würde einfach sagen, dass diese Kaskade an Krisen, die wir beobachten, dazu führt, dass die Leute nicht ein bestimmtes Thema brauchen, um auf die Straße zu gehen und all diese, also die Themen, die die Menschen an sich beschäftigen, die zu diesen Demos gehen, die sind ja irgendwo auch valide. Also natürlich jeden von uns beschäftigt das Thema Krieg und Inflation und Preissteigerung. Aber was glaube ich klar wird, ist, dass rechte Akteure ein sehr leichtes Spiel haben, diese Themen auch zu nutzen, zu mobilisieren und dass es viele Menschen nicht mehr abschreckt, wenn es eine starke rechte Präsenz auf diesen Demos gibt, weil sie einfach sagen, und das hat man auch immer mal wieder in den Medien gehört, wenn Leute interviewt worden sind, die zu solchen Demos gehen, die wollen doch das Gleiche wie wir, also sind die rechten Akteure, die ich auch als solche anerkenne, in dem Moment eher Bündnispartner als meine Gegner oder Menschen, die ich ablehne. Und da würde ich einfach sagen, ist diese Melange irgendwie noch stärker geworden.
Das haben uns auch die Personen vom Aktionsbündnis Grimma zeigt Kante und auch die Personen von Saft erzählt, nämlich dass sie schon immer mal wieder wahrnehmen, dass sich rechte Ideologien immer weiter in die Mitte der Gesellschaft geschoben haben und von dieser auch toleriert und aktiv ausgeübt werden.
Beim gerade erwähnten Almende Taucher e.V. wurde 2022 viermal ein Schaufenster demoliert. Der Verein hatte in der Leipziger Straße relativ zentral ein Ladengeschäft als Büro- und Projektfläche genutzt. Und die regelmäßigen rechten Angriffe führten schlussendlich auch mit dazu, dass der Verein dann diese Räumlichkeiten verlassen musste. Auch hier war der gesellschaftliche Aufschrei innerhalb von Taucher relativ gering. Also mit einiger Energie konnten Unterstützerinnen organisiert werden, die eine gemeinsame Solidaritätserklärung unterzeichneten. Und auch ein Foto mit dem Taucher Bürgermeister und eine gemeinsame Pressemitteilung herausgegeben werden. Aber als stadtgesellschaftliches Thema spielte das unserer Wahrnehmung nach kaum eine Rolle. Da griffen dann eher so Dynamiken wie Schuldumkehr, dass die Leute ja selber schuld gewesen seien und es vorher sowas im Taucher ja auch nicht gegeben hätte.
Ähnliches berichtet auch Jonas aus Grimma.
Und beim Zusammentragen ist uns aufgefallen, dass eigentlich bei allen negativen Sachen der Oberbürgermeister irgendwie eine Rolle spielt. Da war zum Beispiel im März, muss das gewesen sein, da haben wir Gegenproteste zu den sogenannten Spaziergängern organisiert und an einem Montagabend hat der Oberbürgermeister dann unsere Kundgebungsfläche ja gestürmt, kann man schon fast sagen, gefolgt von pöbelnden QuerdenkerInnen. Und wollte unser Mikrofon ergreifen, ohne jegliche Berechtigung oder so. Und innerhalb von wenigen Sekunden waren wir praktisch umgeben von 300 bis 400 SpaziergängerInnen. Und der Oberbürgermeister hat nicht deeskalierend gewirkt, sondern hat die Stimmung nur noch weiter aufgeheizt, sodass wir angefeindet wurden, teils auch gewaltbereite Menschen auf uns zukamen und die Polizei wenige Meter entfernt stand und erstmal 10 Minuten lang gar nichts gemacht hat. über das Jahr verteilt sind dann immer wieder oder immer weitere Dinge passiert, die uns echt schockiert haben. Beispielsweise hatten die Freien Sachsen zur Oberbürgermeisterwahl hier einen Kandidaten und unser Oberbürgermeister hat ihn als feinen Kerl bezeichnet und dass er es gut findet, dass er sich politisch so engagiert, auch wenn er nicht alle Einstellungen und Ansichten teile. Und damit komplett diese Partei und den Menschen verharmlos, diese rechtsextreme Partei, die vom Verfassungsschutz beobachtet wird. Genau. Im Oktober gab es dann eine organisierte Demonstration vom Oberbürgermeister und dessen Stellvertreter, wo unter anderem der Ministerpräsident auch gesprochen hat. Die war zum Thema Energie oder zu den steigenden Energiepreisen besser gesagt und wurde gekapert von Anhängern, Sympathisanten der Freien Sachsen. Und unser Oberbürgermeister hat das einfach hingenommen als Mitorganisator, hat das einfach hingenommen. Keiner der RednerInnen ist irgendwie darauf eingegangen. Man hat dort praktisch Hand in Hand mit denen demonstriert und das hingenommen. Und das ist ein super Beispiel dafür, wie in der Mitte der Gesellschaft der Rechtsextremismus schon angekommen ist. Also es hat sich dort niemand daran gestört.
Und was hier ja auch schon so ein bisschen anklingt und was auch Pia schon stark gemacht hat, wogegen da eigentlich demonstriert wird, das ist oft gar nicht mehr so wichtig.
Dann spätestens mit dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine merken wir, dass die Themen viel vielfältiger und eben auch ein bisschen diffuser werden bei diesen Demos, die ja weiterhin stattgefunden haben. Also das Thema Impfung blieb irgendwie da, aber wechselte sich ja dann auch sehr schnell stark ab mit den Themen Preissteigerung, Inflation und so weiter und so fort. Eben auch pro-russischer Propaganda und ebenso wie die Themen, würde ich sagen, sind einfach auch die Akteure sehr viel diffuser geworden.
Und da haben wir es auch gerade schon gehört. Für viele Menschen wird 2022 zukünftig vor allem mit dem Beginn des Krieges gegen die Ukraine assoziiert werden. Und damit einhergehen natürlich auch die Folgen des Krieges. Also was hier davon zu spüren ist. Zum Beispiel Inflation und steigende Energiepreise eben auch als Themen, mit denen von rechter Seite mobilisiert wird. Aber natürlich sind auch die Themen Migration und Flucht ganz zentral gewesen. Davon hat uns beispielsweise auch der Verein Bon Courage aus Borna genauer berichtet.
Dann hat uns natürlich auch der Ukraine-Krieg oder der Angriffskrieg auf die Ukraine extremst beschäftigt. Weniger mit betroffenen UkrainerInnen, die eher nur selten unsere Beratungsstelle aufgesucht haben, sondern mehr mit Drittstaatsangehörigen, die in der Ukraine lange Zeit gelebt haben. Da war natürlich das große Thema für uns die Ungleichbehandlung von Drittstaatsangehörigen und Ukrainerinnen selbst. Also es ist nochmal sehr deutlich sichtbar geworden, wie rassistisch unser System ist. Und was natürlich schön war, ist, dass auf einmal sehr viel möglich war, was jahrelang nicht möglich war. Also das hat sich auf der einen Seite sehr schön angefühlt, aber auf der anderen Seite hat es bei uns jetzt persönlich auch zu hoher Frustration geführt, weil Dinge auf einmal möglich waren, die wir gemeinsam mit vielen anderen Menschen jahrelang gefordert haben. Und das ist einfach mega frustrierend, wenn immer wieder gesagt wird, das geht nicht oder das können wir nicht machen und bla bla bla. Und auf einmal ist das halt alles möglich. Ja, wie gesagt, die Ungleichbehandlung von DrittstaatlerInnen aus der Ukraine, das war sehr frustrierend. Also es hat sich ja schon an der Grenze gezeigt, dass Menschen, die rassistisch gelesen wurden, bei der Einreise gehindert wurden. Und das hat sich aber auch hier deutlich gezeigt, dass beispielsweise von Menschen, die nicht wie vermeintliche Ukrainerinnen aussahen, einfach die Pässe abgenommen wurden und sie sozusagen zwangsläufig ins Asylsystem gerückt oder geschoben wurden, ohne dass sie das beabsichtigt haben.
Ja, wir waren ehrlich gesagt manchmal fassungslos darüber, was auf einmal alles möglich ist, wo wir uns vorher die Zähne daran ausgebissen haben. Zum Beispiel hat sich auch die Lage der Wohnungen geändert, wo wir vorher für Geflüchtete aus Herkunftsländern wie Syrien oder Afghanistan eher Zusagen bekommen haben für Wohnungen, die eher außerhalb von Leipzig sind und relativ schlecht angebunden, haben wir auf einmal zentrumsnahe Wohnungen in bester Wohnlage angeboten bekommen. Das war vorher halt gar nicht denkbar. Und diese Wohnungen wurden uns aber sehr oft explizit nur für ukrainische Geflüchtete angeboten. Und das war für uns ehrlich gesagt auch sehr schwer, damit richtig umzugehen. Und das Engagement und die Hilfsbereitschaft war teilweise so einseitig, dass über einen längeren Zeitraum Wohnungen für Geflüchtete aus anderen Herkunftsländern sogar noch knapper wurde, als sie vorher schon war.
Ja, diesen Komplex, den hatten wir auch in unserer Folge zur Situation von Geflüchtetenunterkünften in Leipzig und Nordsachsen mit drin. Also da könnt ihr auch nochmal reinhören und euch genauer mit dem Thema beschäftigen.
Ja, und wir hatten uns an der Stelle auch gefragt, inwieweit weltpolitische Ereignisse eigentlich auch auf lokaler Ebene sichtbar werden dann.
Genau, also weil Chronik LE dokumentiert ja schon explizit eben diskriminierende Ereignisse in und um Leipzig und eben dem Landkreis Nordsachsen. Und das ist ja ganz interessant, wie da auch große politische Veränderungen dann auch hier in der Lebensrealität von Menschen sichtbar werden.
Zum Beispiel im Falle des Krieges gegen die Ukraine, da habe ich jetzt war ich eigentlich ein bisschen überrascht, als ich nochmal durch die Dokumentation geguckt habe, dass es doch erst mit ein paar Monaten Verzögerung bei uns auftaucht. Und das heißt auch nicht unbedingt, dass es nicht seit dem 24. Februar 2022 Sachen gab, die damit zu tun hatten. Aber bis das anfängt, dass Leute uns das melden, dass das jemandem auffällt und dass wir das auch verstärkt beobachten, hat es dann offensichtlich doch so ungefähr bis Mai gedauert. Jedenfalls haben wir erst so ab Ende April, Mai Ereignisse, wo klar pro-russische Propaganda geäußert wird oder so in unsere Chronik aufgenommen. Und ich weiß, ich kann mich auch noch erinnern, dass wir am Anfang eine Weile rumdiskutiert haben, wie wir es jetzt halten mit diesem Z-Symbol. Denn als das aufkam am Anfang, war uns ja auch erstmal gar nicht so klar, was bedeutet das? Kann das nur in dieser Art und Weise benutzt werden? Kann es auch in anderer Art und Weise benutzt werden? Ist jedes Z, jedes Zeigen eines Z-Symbols jetzt ein diskriminierender Vorfall? Darüber haben wir schon eine Weile diskutiert und uns dann am Ende doch entschieden, wenn das bei einer Demo gezeigt wird, wo ganz klar ein verschwörungsideologischer Kontext besteht und wo ganz, ganz klar ist, dass hier eine Verherrlichung des Kriegsaggressoren betrieben wird, ja, dann nehmen wir das als diskriminierenden Vorfall in unsere Dokumentation auf. Aber wenn irgendwo ein Z an einer Hauswand steht und der Kontext nicht unbedingt klar ist, dann vielleicht auch nicht. Und so würde ich schon sagen, dass diese weltpolitischen Ereignisse mit ein bisschen Verzögerung auch bei uns in der Chronik ankommen. Und ich glaube, genau so ähnlich ist es eben auch mit dieser queerfeindlichen Mobilisierung. Das sehen wir jetzt nicht nur in Leipzig und Sachsen, dass ganz stark mit Transphobie auch gearbeitet wird, um Menschen zu mobilisieren. Also bei dem CSD in Döbeln war es ja auch so, dass die Freien Sachsen und die NPD gleichzeitig eben sehr stark mit den Werten der traditionellen Familie und die Gefährdung dieser durch die queere Szene, dass da stark mit gearbeitet wurde mit diesem Bild. Das haben wir auch gesehen, nicht nur dieses Jahr, auch in den Vorjahren, auch in den USA gab es ja sehr viele queerfeindliche Angriffe, auch mit tödlichem Ausgang. Und das ist ja auch was, wo die rechte Szene sich global drüber connectet, über dieses Thema. Und von daher würde ich schon sagen, dass das bei uns ankommt und in unserer Dokumentation eine Rolle spielt.
Und damit kommen wir nochmal zu einem anderen Thema, welches für das Jahr 2022 ziemlich relevant war, über das wir mit Pia gesprochen haben und von dem uns aber auch andere Gruppen berichtet haben. Und das scheint uns auch so ein bisschen eine neue Schwerpunktsetzung bei der Mobilisierung der extremen Rechten zu sein. Und es geht hier, wie Pia das gerade schon gesagt hat, um das Thema Queerfeindlichkeit.
Ich würde sagen, was mir in diesem Jahr stärker aufgefallen ist beim Durchschauen der Chronik, ist ein Anstieg antisemitischer Ereignisse und auch queerfeindlicher Ereignisse. Und das geht auch ein bisschen mit dem einher, was ich so raushöre, wenn wir uns mit anderen Gruppen besprechen. Also ich habe neulich mal ein Treffen gehabt mit Leuten von der Rosalinde, die eben gesagt haben, sie haben das Gefühl, dass aus dieser Pandemie LeugnerInnenbewegung, gerade in Kombination mit den Freien Sachsen, eine sehr starke queerfeindliche Mobilisierung hervorgegangen ist. Und das haben wir auch gesehen in Wurzen, in Döbeln und in Torgau wurde ja dieses Jahr sehr stark gegen Christopher Street Day Veranstaltungen oder Ida Hits oder andere Pride Veranstaltungen mobilisiert, dass man sich da ein bisschen eingeschossen hat auf dieses Thema. Vielleicht auch, oder das wäre jetzt meine Vermutung, weil man damit hofft, die Leute mehr zu catchen als immer nur mit dem Impfthema.
Ja, und was man hier auch sieht, das sind so zwei Bewegungen. Zum einen gibt es immer mehr Angriffe von rechts, aber die sind auch eine Reaktion auf wachsende Anstrengungen seitens queerer Communities und AktivistInnen für mehr Sichtbarkeit zu kämpfen.
Ja, hallo, ich bin Vera Ohlendorf und ich arbeite gemeinsam mit meiner Kollegin Manuela Tillmanns im Projekt Queer durch Sachsen, mobil im ländlichen Raum des Rosalinde Leipzig e.V. Unser Projekt bietet psychosoziale Beratung für Lesben, Schwule, Bisexuelle, Trans- und Intergeschlechtliche, Nichtbinäre sowie Asexuelle, Aromantische und queere Menschen sowie deren An- und Zugehörige vor Ort in den Landkreisen Leipzig, Nord- und Mittelsachsen an. Also wir sind im sogenannten ländlichen und kleinstädtischen Raum aktiv. Und zusätzlich zur Beratung versuchen wir auch MultiplikatorInnen eben in den Landkreisen, ebenso wie die allgemeine Bevölkerung, durch Sensibilisierungsveranstaltungsformate sowie durch Kooperationen zu erreichen. Und queere Menschen, die in den Landkreisen Leipzig, Nord- oder Mittelsachsen leben, haben uns auch in diesem Jahr berichtet von vielfältigen Ausgrenzungserfahrungen, Vorurteilen, Diskriminierungen, Gewalt, die sie erleben. Das größte Problem für nahezu alle Klientinnen in der Beratung ist das Problem der sozialen Isolation und der Unsichtbarkeit queerer Lebensrealitäten. Es gibt in den drei Landkreisen jetzt außer unserem aufsuchenden Angebot aus der Großstadt heraus sozusagen bis auf den Treibhaus Döbeln oder mit ein paar Einschränkungen das NDK in Wurzen eigentlich praktisch keine queerfreundlichen Räume oder Ansprechstellen vor Ort in den Landkreisen. Unwissen zu queeren Themen, fehlende Sensibilität für queere Lebensrealitäten sind flächendeckend in allen Lebensbereichen total verbreitet, besonders im sozialmedizinischen Kontext, sodass zum Beispiel auch große Teilhabebarrieren etwa bei Freizeit- oder Bildungseinrichtungen bestehen. Und diese Probleme sind sozusagen in den Landkreisen deutlich umfassender als in den Großstädten ausgeprägt. Genau. CSDs, also Christopher Street Days oder andere öffentliche Veranstaltungsformate zu queeren Themen in den Landkreisen sind ein gutes Mittel, um auf solche Defizite und deren Auswirkungen sowie auf überhaupt auf queere Lebensrealitäten vor Ort aufmerksam zu machen. Die können bestenfalls auch sensibilisierend auf die lokale Zivilgesellschaft, auf Fachkräfte oder Politik und Verwaltung wirken und sie können queere Menschen und ihre UnterstützerInnen in Kontakt bringen und bestenfalls empowern, sich solidarisch gegen die Verhältnisse zusammenzuschließen. Und dementsprechend haben wir einfach in diesem Jahr einen sehr großen Zuwachs an CSDs gesehen und verzeichnet, was über die Corona-Zeit jetzt schon auch in den Vorjahren gewachsen ist. Also die Christopher Street Days haben stark zugenommen. 2019 gab es noch 4 CSDs in Sachsen, hauptsächlich in den Großstädten. Und 2022 gab es schon 15, also von denen wir zumindest wissen. Und diesen Zuwachs, den gibt es natürlich nur in den kleinen Orten, also in unseren 3 Landkreisen war es in Torgau, Döbeln, Taucher und in Frankenberg so, dass CSDs stattgefunden haben. Es gab aber natürlich auch noch ganz viele andere in Stolberg, Riesa, Zwickau, Görlitz und so weiter und so fort.
Und auch das Bubble-Kollektiv aus Leipzig hat uns genau von diesem Thema queerer Unsicherheit erzählt.
Unser letztes großes Event war eine Drag Open Stage mit anschließender Party im September. Ich glaube, für uns alle war das definitiv ein Highlight. So viel Mut, so viel Zärtlichkeit und Power auf der Bühne. Das war wirklich inspirierend und empowernd. Das Event hat aber auch Dinge deutlich gemacht, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Als Bubble und eben auch als queere Community. Meldungen von Queerfeindlichkeit in Leipzig und landesweit, nicht zuletzt der trans- und queerfeindliche Mord an Malte C. auf dem CSD in Münster, keine 3 Wochen vor unserer Party, haben Fragen nach Sicherheit bei einer queeren Drag-Party nochmal stärker auf die Agenda gesetzt. Wie bei anderen queeren Veranstaltungen in Leipzig auch, haben wir eine Möglichkeit angeboten, um sich für die An- und Abreise zu vernetzen, damit keins alleine kommen muss. Ja, und das ist wichtig und aber auch traurig zugleich, denn es ist Ausdruck, dass Queers nicht sicher sind und Queerfeindlichkeit zu unserem Alltag dazugehört. Wir haben uns außerdem bewusst für Security- und Awareness-Teams entschieden, die wir auch bezahlt haben. Und zwar ist wichtig, dass Menschen diese Aufgaben übernehmen, die sich in dem Bereich auskennen und Erfahrungen mitbringen und dass wir dies auch durch Bezahlung als essentielle Arbeit verstehen, ohne die Veranstaltung auf die Art, wie sie stattgefunden hat, nicht hätte stattfinden können. Und trotzdem ist damit auch bei uns intern die Debatte rund um Fragen der Entlohnung von Arbeit auf Soli-Partys nicht vorbei. Denn wir brauchen Soli-Partys, um Geld für marginalisierte Menschen und Struggles auch innerhalb der queeren Szene zu generieren. Und es würde einfach nicht funktionieren, wenn wir alle beteiligten Menschen und Strukturen fair entlohnen würden. Ja, und dennoch mussten wir einsehen, dass selbst eine gute Awareness- und Security-Struktur ein Event nicht absolut sicher macht. Auch bei unserer Party gab es einen Puffer mit K.O.-Tropfen. Wir haben herausgefunden, dass die Drag Open Stage dabei nicht das erste queere oder linke Event war, wo sowas in letzter Zeit vorgefallen ist. Es hilft, eine allgemeine Awareness darum zu haben, dass auch auf den schönsten Veranstaltungen sowas passieren kann. Aber das finden wir richtig scheiße. Wir sind wachsam und lassen es nicht auf uns sitzen.
Hören wir zum Abschluss von diesem Thema auch nochmal Vera Ohlendorf von Queer durch Sachsen von der Rosalinde.
Mit diesem Mehr an Sichtbarkeit steigt eben andererseits auch die Unsicherheit oder Gefahr für queere Menschen in den Landkreisen. Wir haben in diesem Jahr mit mehr organisierten Rechten oder rechtsextremen Gegenprotest zu tun gehabt als in den Vorjahren. Zum Beispiel gab es eine NPD-Demonstration mit eindeutig queerfeindlichem Motto gegen den Eider-Hit in Wurzen im Mai und auch zwei gleich rechtsextreme Gegendemonstrationen gegen den ersten CSD in Döbeln im September. Und auch weitere explizit queerfeindliche Kampagnen haben von Nazis stattgefunden in Taucha und auch in Mittelsachsen. Und dass sich die Gruppierungen jetzt wie die NPD, der Dritte Weg oder die Freien Sachsen explizit auch mit queeren Themen auseinandersetzen und nicht einfach nur da sind, das sind sie halt immer gewesen, wenn wir irgendwelche Formate gemacht haben, auch in den letzten Jahren. Aber dass sie sozusagen ja sich explizit mit queeren Themen auch inhaltlich menschenverachtend auseinandersetzen, das ist aus meiner Sicht eine neue Qualität organisierter rechter queerfeindlicher Aktivitäten, und ich befürchte auch, dass wir davon in der nahen Zukunft noch mehr sehen werden und dass wir auch für Indoor-Veranstaltungen noch häufiger als bisher auf professionelle Security auch zurückgreifen müssen. Es zeigt sich damit auch, dass queere Menschen in den Landkreisen bei ihrem Kampf um Sichtbarkeit und gleichberechtigte soziale Teilhabe auf den Support von privilegierteren, engagierten Personen aus den größeren Städten, also aus Leipzig, Dresden oder Chemnitz, angewiesen sind, die auch in diesem Jahr sehr viele Veranstaltungen allein durch ihre Teilnahme supportet haben und dadurch teilweise überhaupt erst ermöglicht haben. Und auf diesen Support werden die Landkreise und werden auch wir in unserer Arbeit auch im kommenden Jahr angewiesen sein.
So, und wie wir das hier schon gehört haben, das war wirklich relevant für viele Gruppen, mit denen wir gesprochen haben, sowohl in der Stadt, aber insbesondere eben auch im Leipziger Umland. Und auch da haben wir gemerkt, wie wichtig es ist, eben auch mehr politisches Engagement sichtbar zu machen, was nicht nur in der Stadt stattfindet.
Natürlich ist es nach wie vor so, dass wir in der Stadt die meisten Ereignisse dokumentieren, weil uns hier am meisten gemeldet wird. Das lässt sich, glaube ich, einfach nach wie vor nicht so richtig vermeiden. Aber wenn ich jetzt für dieses Jahr oder für das Jahr 2022 auf die Statistik gucke, dann nehme ich schon wahr, dass uns gerade aus Wurzen und Grimma, auch aus Eilenburg recht viel gemeldet wurde. Also ich glaube, nach wie vor ist das Potenzial dafür, für Demonstrationen im Umland zu mobilisieren, schon noch recht hoch. Und gerade bei diesen kommt es dann ja auch immer wieder zu Vorfällen. Also dass einzelne Menschen aus diesen Demonstrationen heraus angegriffen werden. Oder wir haben ja auch mehrere Angriffe auf JournalistInnen dokumentiert. Also da denke ich an Engelsdorf, da hatten wir, das ist ja zwar, weiß ich nicht, ob man das direkt zum Umland zählt, das ist ja doch noch recht dicht an Leipzig, aber ich glaube, die Hürde dafür, dass Menschen für eine Gegendemo da rausfahren, ist dann doch immer ein bisschen höher, als sich auf den Leipziger Ring zu stellen. Und da, wo es weniger Gegenwehr gibt, fühlen sich Leute vielleicht eher in der Lage, einen Angriff auf eine beobachtende Journalistin zu starten, als in der Stadt, wo es einfach mehr Augen gibt, die zugucken.
Aber Pia meinte auch, hier ist noch Potenzial für mehr, auch wenn wir zugeben müssen, es wird immer Leerstellen geben, so wie auch bezüglich der Geschehnisse im Iran zum Beispiel, was natürlich eigentlich ein sehr präsentes Thema war, was sich aber zum Beispiel nicht so richtig in der Chronik wiederfindet. Auch hier gibt es noch viel Potenzial, Menschen aus der iranischen, aber auch zum Beispiel der kurdischen Community zu erreichen und auch deren Erfahrungen abzubilden. Zum Beispiel, was die ganzen Auseinandersetzungen um monarchistische oder faschistische Exil-IranerInnen bei Soli-Kundgebungen angeht und so weiter.
Ja, voll. Und jetzt aber nochmal zu was ganz anderem, etwas, das quasi für Chronik LE intern auch in diesem Jahr von Bedeutung war und was wir nun ganz vorfreudig zusammen mit Pia präsentieren können.
Ja, nicht nur sind neue Leute zu Chronik dieses Jahr hinzugekommen und es gibt die neue Website. Im Herbst ging auch die Arbeit an der neuen Ausgabe der Leipziger Zustände los. Wer das nicht kennt, die Leipziger Zustände sind das Magazin, das alle 2 Jahre von Chronik LE herausgegeben wird. Da drin werden Schwerpunktthemen nochmal ausführlich analysiert, die dokumentierten Ereignisse eingebettet und rechte politische Strukturen aufgezeigt.
Ich glaube, es ist schon wieder eine sehr starke Ausgabe geworden. Was wir das allererste Mal dabei haben, ist ein Kapitel zum Thema historische Kontinuitäten. Das finde ich selber besonders spannend. Da gibt es verschiedene Beiträge, zum Beispiel die Gruppe, die in der GFZK eine Ausstellung über die Doha gemacht hat. Das war ja eine Textil- und Gewerbeschau im 19. Jahrhundert im Clara-Zetkin-Park, bei der ja auch Menschen aus den Kolonien ausgestellt worden sind. Die haben das nochmal kurz für uns in einem Beitrag zusammengefasst, was sie da eigentlich erarbeitet haben. Das finde ich einen ziemlich spannenden Rückblick. Und dann haben wir auch einen Beitrag über rassistische Gewalt und rechte Raumnahme in Grünau, der sich dann wieder sehr aktuell anschließt an einen Beitrag über den Brandanschlag, der jetzt ja im August in Grünau passiert ist. Also da merken wir einfach, dass fast vor 30 Jahren gab es einen Brandanschlag, fast aufs Datum genau 30 Jahre später ist es wieder zu einem Brandanschlag auf eine Geflüchtetenunterkunft in Grünau gekommen. Die Strukturen, die das ermöglichen, die sind ja offensichtlich noch da. Von daher finde ich diesen Rückblick hier besonders wichtig. Außerdem gibt es ein Kapitel, das sich dem Thema Rassismus widmet. Da kann ich jetzt nur ganz kurz zum Beispiel einen Artikel rausgreifen, der sich über rassistische Zustände in der medizinischen Versorgung beschäftigt. Den finde ich ziemlich wichtig. Da sind viele Stimmen zusammengetragen, die echt viel zu berichten haben über das, was einem da begegnen kann als rassifizierter Mensch. Und ich glaube, das Thema hatten wir so vorher noch nie in den Zuständen. Dann haben wir ein großes Kapitel über die extreme Rechte, was ich bemerkenswert finde. Ich glaube, das ist uns selber auch erst so ein bisschen beim Arbeiten an diesem Kapitel aufgefallen, ist, dass die AfD relativ wenig Platz einnimmt in dem Kapitel, was in vergangenen Ausgaben doch deutlich anders war. Das liegt eben nicht daran, dass sie irgendwie weg ist, aber ich glaube, das unterstützt nochmal meine These vom Anfang, dass wir eben eine etwas diffusere Szene mittlerweile sehen und es mit viel mehr unterschiedlichen rechten Akteuren zu tun haben, die auch nicht mehr alle von der AfD aufgefangen werden. Also natürlich spielen die Freien Sachsen da auch eine Rolle und die jungen Nationalisten in Wurzen, die sind weiterhin auch irgendwie präsent. Die AfD kommt im Zuge der Kommunalwahlen natürlich vor, damit haben wir uns schon beschäftigt, aber dadurch, dass sie ja auch keine nennenswerten Wahlerfolge in diesem Jahr aufzuweisen hatte, konnten wir gar nicht so richtig viel über sie schreiben. Ansonsten beschäftigen wir uns in den Zuständen auch noch mit dem Thema Verschwörungsideologien, Antisemitismus und auch Islamismus. Hier gibt es zum Beispiel echt einen ganz coolen Artikel, der nochmal das Thema Esoterik als Einstieg in Verschwörungserzählungen aufgreift. Da haben wir auch einiges gesehen, einige Demonstrationen, auf denen stark esoterisch angehauchte Verschwörungsideologien verbreitet wurden. Das waren dann diese Tanzdemos zum Beispiel in Schleußig und da wird hier nochmal ein besonderer Blick drauf geworfen. Genau, also im Antifeminismus-Kapitel kommt die Gruppe Mora zu Wort, die nochmal ihr neu erschienenes Buch vorstellt, in dem ja auch die ganzen Ereignisse um das Monis Rache-Festival aufgearbeitet werden. Und dann gibt es auch erstmalig ein eigenes Kapitel zum Thema Dokumentation und Praxis, wo wir eben unsere eigene Dokumentation nochmal ein bisschen reflektieren, aber eben nicht nur wir, weil wir ja auch nicht die einzige Meldestelle in Leipzig und Sachsen sind, der man diskriminierende Ereignisse melden kann, sondern auch die Beratungsstelle OFEC stellt sich vor, ebenso wie die Melde- und Informationsstelle Antiziganismus in Sachsen. Also da haben wir noch mal einiges zusammengetragen, was sich mit der Dokumentationspraxis beschäftigt.
Übrigens sind fast alle Institutionen, die wir heute in dieser Folge gehört haben, auch in der neuen Ausgabe der Leipziger Zustände vertreten. Also einen kleinen inhaltlichen Vorgeschmack habt ihr an dieser Stelle schon bekommen. Den wollen wir aber auch nochmal ergänzen, zum Beispiel an dieser Stelle von Valentin Hacken aus dem Bündnis Halle gegen Rechts.
Unter den vielen Dingen, die uns im vergangenen Jahr in 2022 beschäftigt haben, lässt sich eines herausgreifen. Wir haben uns mehr als in den Jahren davor damit beschäftigt, was eigentlich im Kulturbereich passiert. Ganz konkret rassistischen, antisemitischen Aussagen, Positionen und damit auch eine Vorfeldarbeit der extremen Rechten in der Kulturszene. Ganz konkret geht es da zum Beispiel um Uwe Steimle. Der Kabarettist aus Sachsen war jetzt auch im Jahr 2022 in Halle, ist dort im Steintor-Varieté aufgetreten. Und wir haben eine vergleichsweise umfangreiche Broschüre dazu herausgegeben und haben uns angeschaut, was sagt Uwe Steimle eigentlich auf der Bühne? Was schreibt er in seinen Büchern? Wo tritt er auf? Mit wem arbeitet er zusammen? Wen unterstützt er? Und bei Uwe Steimle finden sich sehr klare rassistische Aussagen, auch antisemitische Aussagen. Und es findet sich quasi ganze Programmteile, die so auch von Reichsbürgern erstellt worden sein könnten. Also, dass die Bundesrepublik ein besetztes Land sei, dass es eine Sprachbesatzung gebe, dass es keine souveräne Regierung gebe, dass die Medien kontrolliert werden würden. Alles, was man sich so dazu noch vorstellen kann, das findet sich auch bei Uwe Steimle. Und jetzt gibt es zu Uwe Steimle eine Reihe kritischer Berichterstattung. Das muss man anerkennen. In den letzten Jahren haben Journalistinnen und Journalisten sich das immer wieder angeschaut und doch eher an einzelnen Fällen, an einzelnen Aussagen, einzelne Auftritte von ihm, die dann mal abgesagt worden sind. Das hatten wir auch für Halle gefordert, leider erfolglos. Stattdessen gab es dann Gegenprotest durch uns und andere. Die spannende Frage für uns war, was passiert da eigentlich? Und bemerkenswert waren für uns die Reaktionen, die uns gezeigt haben, dass hier immer noch ganz andere Maßstäbe angesetzt werden. Also sofort gibt es eine Diskussion um Kunstfreiheit, um Meinungsfreiheit und es gibt vor allen Dingen eine unglaubliche Relativierung. So, als wären rassistische, antisemitische, extremrechte Aussagen genau das nicht mehr, wenn sie durch einen Kabarettisten gesprochen werden, wenn sie auf einer Kulturbühne passieren, dann findet da wie ein Beleuchtungswechsel bei vielen Personen statt. Und das zeigt, dass hier im Kern nicht verstanden worden ist, wie die extreme Rechte funktioniert und wie sie durch den Kulturbereich, durch solche Formate eben auch ihre Inhalte platziert.
Und auch der Verein Romanus Humnal, der Verband von Roma und Sinti in Sachsen, stellt in der Leipziger Zustände ein neues Projekt vor und hat uns an dieser Stelle auch nochmal einen persönlichen Jahresrückblick geschickt.
Hallo, hier ist das Team von Romanus Humnal und wir erzählen euch unsere Highlights, aber auch die traurigsten Momente in diesem Jahr. Unser Highlight diesen Jahres war der 8. April und dazu dir wisst. Mario, kannst du was über den 8. April sagen?
Genau, der 8. April ist der internationale Tag der Roma und dieses Jahr wurde in Stadt Leipzig unsere Flagge gehisst.
Genau, auch zum ersten Mal und wir veranstalten auch jedes Jahr eine Feier oder eine zum Teil auch Gedenkfeier, aber auch eine Feier zu dem 8. April. Didi, erzähl mal was über Lacho Dives.
Ja, also der Lacho Dive machen wir jedes zweites Jahr gemeinsam mit Arioriche Haus. Die machen gemeinsam.
Genau, die machen auch die jüdische Woche.
Ja, weil die machen immer auch die jüdische Woche. Bei unserem Festival, wir machen auch Kultur mit den Jugendlichen. Wir machen auch Lesungen, Veranstaltungen. Wir machen auch Musik. Und
also die Kulturfestivalwoche der Roma aus Leipzig ging auch eine Woche.
Ja.
Und wir fanden das auch total toll, dass auch so viele Menschen auch an unserer Kultur interessiert sind und mehr darüber erfahren wollten. Und natürlich haben wir sie auch mit offenen Armen empfangen. Jetzt zu den traurigsten Momenten. Wir haben einen ganz traurigen Moment und zwar geht es um einen Jungen aus unserer Community, aus Thessaloniki.
Genau, sein Name war Costa Fragulis.
Er wurde in Thessaloniki von der Polizei erschossen Und wir bemerken immer wieder die Diskriminierung und die Stereotypen in den Köpfen der Mehrheitsgesellschaft und wir trauern um ihn.
Ja, und an dieser Stelle können wir euch auch schon verraten, ab wann ihr die Leipziger Zustände bekommen könnt und auch wo.
Am 19. Januar stellen wir die Leipziger Zustände dann auch nochmal offiziell vor im UT Konnewitz. Es geht von 19 Uhr bis 20.30 Uhr. Man darf gerne erscheinen, Fragen stellen und natürlich ein druckfrisches Heft mitnehmen. Im Anschluss wird die PDF dann auch auf unserer Website zu finden sein und an allen wichtigen Leipziger Spätis kann man sich auch umsonst oder gerne gegen Spende ein Exemplar mitnehmen.
Übrigens werden wir an diesem Abend auch mit dabei sein. Wir machen die Moderation. Insofern sehen wir uns dann hoffentlich dort vor Ort.
Apropos, Eva, eigentlich könnten wir ja auch noch mal ganz kurz Revue passieren lassen, welche Podcast-Folgen es eigentlich im Jahr 2022 alles gab.
Ja, und welche die Favorites waren.
Eben, das wollte ich dich gerade fragen. Was war denn deine Lieblingsfolge?
Ja, ich glaube, ich fand tatsächlich die christlich-fundamentalistische Anti-Choice-Bewegung und Antifeminismus-Folge richtig gut und auch die zu Verschwörungsideologien. Und du?
Ja, also da hätte ich ähnliche genannt, aber eigentlich gefallen mir wie immer alle ganz gut. Ich finde es immer voll schwierig, so einzelne Folgen rauszusuchen, weil ich glaube, ein bisschen so mein Rückblick ist, dass ich das immer wieder total beachtlich finde, wie viel die Leute einfach wissen und uns erzählen und es einfach immer total schön ist, sich mit so unterschiedlichen Leuten zu treffen und zuzuhören. Also auch die erste Folge, die wir hatten zu Outcalls als feministische Praxis zum Beispiel, ist einfach da total gut gewesen, Perspektiven drauf zu hören. Oder was ich auch total spannend fand, wenn wir uns eben dann immer so lokal Schwerpunkte raussuchen und zum Beispiel eine Folge hatten über Tschocha oder über...
Oder auch ja Grünau und Umland, genau. Das war auch cool mit dem Baseballschlägerjahr.
Ja.
Ja, und auch insgesamt, was du gerade schon meintest, dass man, also dass Leute so viel Wissen haben. Wir gehen ja nach jedem Interview eigentlich raus und haben so das Gefühl, oh mein Gott, man muss das alles zur Verfügung stellen und wir müssen dann selber nochmal so viel kürzen. Insofern, ja, stimmt, also ja, alle Folgen richtig gut, alle Folgen.
Alle Folgen richtig gut und alle sind auch immer noch zu finden auf Mixcloud und Spotify. Also falls ihr eine mal nicht gehört habt, dann tut das jetzt einfach nochmal.
Ja, genau, hört nach und wenn euch bei diesem inspirierenden Podcast hören noch neue Ideen kommen für neue Folgen, von denen ihr findet oder von neuen Inhalten, von denen ihr findet, dass wir sie unbedingt mal mit in den Podcast aufnehmen sollten, dann könnt ihr uns diese Themen auch gerne vorschlagen und zwar unter
bei uns doch nicht @nirgendwo.info.
Genau. Und jetzt aber zurück zur heutigen Rückblicksfolge.
Ja, weil abschließend wollen wir auch hier nochmal ein Resümee ziehen. Also wir haben hier gehört, die Corona-Pandemie hat im Laufe des Jahres eher an Auswirkungen eingebüßt oder war auf jeden Fall weniger allumfassend als letztes Jahr spürbar. Als eines der präsentesten Themen wurde Queerfeindlichkeit ausgemacht, wobei man insgesamt aber schon sagen muss, es gibt eine Fülle an Themen.
Und wir haben es gehört, die rechte Mobilisierung geht weiter, neue Inhalte kommen hinzu und gleichzeitig werden viele Themen und Akteure diffuser, um eben auch eine breite Anschlussfähigkeit zu erreichen. Und gerade vor dem Hintergrund multipler Krisen, wie jetzt mit dem Krieg in der Ukraine und der Inflation und so weiter, ist das besonders wichtig, die politischen Auswirkungen weiter auf dem Schirm zu behalten.
Voll. Also diese Entwicklungen müssen einfach weiterhin beobachtet werden, weil ja auch noch gar nicht abzusehen ist, wohin das Ganze eigentlich gerade führt.
Einmal habe ich auch am Montagabend eine Demo in der Innenstadt gesehen und habe mich gefragt, gegen was oder für was sind sie denn jetzt eigentlich? Also kann ich das überhaupt gerade noch zuordnen? Wissen sie es selber oder sind wir einfach nur noch lost im Krisenstrudel? Und gleichzeitig fand ich auch spannend, dass diese große Compact-Demo Ami Go Home Ende des Jahres zwar auch wiedergegeben hat, dass hier sehr viele unterschiedliche Akteure zusammenkommen, also die AfD waren da, Querdenker waren da, Freie Sachsen waren da, Splittergruppen wie die Patrioten Ostthüringen war da, also die haben sich schon alle echt fest miteinander verbunden und gleichzeitig hat die ganze Demo ja trotzdem nur so 1000 Leute angezogen. Da habe ich mich gefragt, ob nicht einfach auch langsam eine Art Demonstrationsermüdungserscheinung stattfindet. Insofern würde ich sagen, dass diese diffuse Themenlage auch wieder abschreckt ein Stück weit, vielleicht anders noch als im Jahr 2020, als wir zwei riesengroße Demos mit starker rechter Beteiligung zum Thema Corona und Impfen gesehen haben.
Und trotzdem, auch wenn man darauf hoffen kann, dass sich die Bewegung vielleicht so ein bisschen selbstmüde spielt, die linke Szene hat es bisher noch nicht geschafft, die Inhalte selbst aktiv in zumindest beständigeren Bündnissen zu bearbeiten, was auch daran liegen mag, dass es nach wie vor darum geht, nach Corona so ein bisschen die Scherben aufzulesen.
Gleichzeitig zeigen ja die Statements der Gruppen, die wir für diese Folge angefragt hatten, wie viel passiert. Oder eben auch die neue Ausgabe der Leipziger Zustände, die als kostenlose Dokumentation politische Ereignisse analysiert und aufbereitet und diese eben nicht unkritisiert oder gar unkommentiert lässt. Und genau dazu sollte diese Folge ja auch dienen, also sichtbar zu machen, wie viele Menschen großartige politische Arbeit leisten, und zwar das ganze Jahr. Nicht nur Chronik LE, sondern eben auch all die anderen Institutionen und Gruppen, die wir deswegen jetzt auch nochmal anhören wollen, und zwar mit ihren positivsten Ereignissen aus dem Jahr, ihren Wünschen und den Ausblicken ins Neue.
Genau, und damit verabschieden wir uns und wünschen euch einen guten Start ins neue Jahr. Wir hören uns im Februar wieder und damit bis zum nächsten Mal.
Tschüssi.
Mein Highlight war, dass Wurzen sich auf dem Weg macht zu mehr Nachhaltigkeit und wir da tatsächlich zu einer kleinen Gruppe zusammengewachsen sind, denen die lokale Nachhaltigkeit so im Sinne von globaler Verantwortung am Herzen liegt und wir uns zusammengetan haben, um hier in Wurzen auch mehr Menschen noch zu begeistern. Und jetzt im Jahr 2023 steht ein großes Fest zu diesem Thema an und darauf freue ich mich sehr.
Etwas Positives, was wir dieses Jahr auch noch oder was wir dieses Jahr erfahren durften, als wir uns gegründet haben, wie viele Menschen es doch gibt, die Bock haben, hier was zu verändern, was zu bewegen. Und im weiteren Verlauf des Jahres haben wir immer neue Menschen kennengelernt, die uns supporten, uns unterstützen, die sich dem Bündnis angeschlossen haben. Und das gibt uns Hoffnung fürs nächste Jahr.
In Deutschland zu glauben und auch zu argumentieren, dass ein Kulturbeitrag nicht rassistisch, nicht antisemitisch, nicht extrem rechts sein kann, zeigt, dass hier auch die Auseinandersetzung mit dem historischen Nationalsozialismus offensichtlich nicht funktioniert hat. Sonst hätte man in der Analyse ja sehen können, was auch Kultur, Kunst für eine Rolle gespielt haben für den historischen Nationalsozialismus, für die Verbreitung von Ideologie. Und es ist sicherlich auch heute so, dass es ein Gradmesser dafür ist, was sozusagen in einer Gesellschaft möglich ist. Aber das Ziel muss natürlich sein, dass Kulturschaffende, dass Veranstalterinnen und Veranstalter ihre Verantwortung wahrnehmen und ihre Bühnen nicht dafür zur Verfügung stellen, dass von ihnen sowas verbreitet werden kann. Und dafür werden wir auch im Jahr 2023 kämpfen müssen.
Was uns generell in unserer Beratungs- und Sensibilisierungsarbeit in den drei Landkreisen umgetrieben hat und uns im kommenden Jahr auch weiter intensiv beschäftigen wird, ist die Frage, wie wir deutlich intersektionaler und auch barriereärmer arbeiten können, wie wir zugänglicher werden, auch für queere Menschen mit Mehrfachdiskriminierungserfahrungen, die in den Landkreisen leben, also die zum Beispiel von Rassismus und Ableismus betroffen sind. Die erreichen wir mit unseren Angeboten momentan noch so gut wie gar nicht, also mit der Beratung. Und sie werden auch in unserer Bildungs- und Sensibilisierungsarbeit noch nicht sichtbar. Genau, und wie können wir an diesen Themen besser und stärker arbeiten, ohne diese Personen zusätzlich zu gefährden. Das ist sozusagen eine ganz starke Baustelle von uns, die wir bearbeiten. Und außerdem wünschen wir uns für das neue Jahr, dass die sich aktuell stark entwickelnde explizite Queerfeindlichkeit der sächsischen Rechten und ihre zugehörigen Kampagnen auch in Forschung und Medien noch sichtbarer gemacht werden, erforscht werden, weit über das Engagement auch von Chronik LE hinaus.
Fürs nächste Jahr müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir uns erstmal intern wieder regelmäßig treffen, aber auch den Kontakt zu den anderen Taucherinitiativen wieder pflegen und da die regelmäßigen Austausch- und Vernetzungsformate wieder etablieren, auch den runden Tisch, aber auch die Initiativenvernetzung Taucher. Und auch mit Hinblick auf die anhaltenden rechten Übergriffe müssen wir einfach weiter daran arbeiten, klarzumachen, dass das kein neues Phänomen in Taucher ist. Und dass auch in einer Kleinstadt wie Taucher eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe sein muss, eben für eine vielfältige und offene Gesellschaft zu streiten und da die Auseinandersetzung nicht nur einigen wenigen zu überlassen.
Antifaschistisches Gedenken ist unbedingt notwendig. Wir werden weiter unermüdlich und kämpferisch auf rechte Gewalt und rechten Terror aufmerksam machen und uns dieser Gewalt entgegensetzen. Antifaschistisches Gedenken und Erinnern dürfen wir jedoch nicht in der Vergangenheit verweilen, sondern müssen auch im Hier und Jetzt ihren Ausdruck finden. Menschenverachtende und faschistische Ideologien lassen sich nicht in der Vergangenheit bekämpfen. Sie fordern in der Gegenwart entschlossenes Entgegentreten, gerade in Sachsen.
Bei uns doch nicht. Ein Podcast von Chronik LE. Gefördert durch die lokale Partnerschaft für Demokratie der Stadt Leipzig.